Wenn wir von Mental Load sprechen, dann meinen wir eine Überlastung durch diese kognitive Sorgearbeit. Deswegen muss sich auch niemand schlecht fühlen oder irgendwie blöd oder so, wenn jetzt die Kinder diesen Stereotypen entsprechen. Es ist total normal. Die Kinder wollen dazugehören. Ich hoffe, dass es unseren Kindern dann ein bisschen leichter fallen wird, zu unterscheiden zwischen, was sind die Erwartungen, die an uns von außen herangetragen werden und was ist das, was eigentlich ich möchte.
Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher, ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Hey, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und ja, ich freue mich wirklich, wirklich doll, diese Podcast-Folge, oder sagen wir, es sind tatsächlich 2 Podcast-Folgen geworden, mit dir teilen zu können. Ich hatte eine wunderbare Gästin, Jo Lücke. Sie steht für neue Normen für die Wirtschaft und Care. Sie ist selbstständige politische Bildnerin und Autorin und eben Mutter von 2 Kindern. Und ihr Buch erschien im Januar, Fürsorge, wie Equal Care euer Familienleben rettet. Ja, ich habe es tatsächlich sehr geliebt, in dieses Buch reinzuschnuppern, durchzulesen. Und sie hat einen wundervollen Blick, einen ganz anderen Blick wie ich, aus einfach einer anderen Perspektive, der soziologischen, der politischen Perspektive, auf ein Thema, was mir eben auch so im Herzen liegt. Die Familie, die Care-Arbeit und vor allem die emotionale Begleitung auch. Guckt sie nochmal richtig gut drauf. Also ein super spannendes Buch und es ist ein wahnsinnig tolles Gespräch geworden, so sehr, dass es jetzt 2 Folgen gibt. Wir sprechen über bedürfnisorientierte Elternschaft, die ja eigentlich nur feministische Elternschaft sein kann, wenn wir da ganz drauf gucken. Habe ich auch schon mit Hannah in einer Podcast-Folge drüber gesprochen. Und dass diese Equal Care eine gute Lösung sein kann, um noch bedürfnisorientierter und noch feinfühliger sein zu können und dass diese große Belastung, die viele von uns Mütter tragen, ja wirklich reduziert werden kann. Ich freue mich von Herzen, dieses Gespräch mit dir teilen zu können. Jetzt heute der erste Teil. Und wenn du diese Folge bis zum Ende hörst, bekommst du einen nochmal ganz neuen Blick auf die emotionale Arbeit, die wir leisten. Wir gucken nochmal genau, was ist Care-Arbeit, in was ist Care-Arbeit aufgeteilt. Wir gucken, was bedeutet das für die Gesellschaft, welchen Wert hat sie. Also ein wirklich tolles Gespräch. Es ist so wie im Flug vorbeigegangen. Jetzt habe ich eine Botschaft, die dir vielleicht schon bewusst ist, aber du nicht so gerne hören magst, die Care-Arbeit im ersten Schuljahr rund um die Einschulung wird steigen. Es gibt viele neue Abläufe und vor allem viele Emotionen zu begleiten. Und gleichzeitig ist eine Veränderung ja auch immer eine Chance. Ja, nochmal genau drauf gucken, was braucht dein Kind für eine bindungsstarke Grundschulzeit? Und da ist emotionale Arbeit, über die viel zu wenig gesprochen wird und doch eben wirklich existenziell ist. Und genau darum geht es in großen Teilen in meinem Gruppencoaching für Eltern, Schulstart, bindungsstark, weil Schule Spaß machen kann. Und ab August geht's los und innerhalb eines Monats gebe ich dir sozusagen all das an die Hand, damit diese große Mental Load, diese Überforderung geht und du weißt, was du machen kannst und wie du das machen kannst. Auch wenn es scheinbar eher unsichtbar ist, ist es doch umso wichtiger. Ich freue mich absolut, auch wenn Väter dabei sind, denn ja, es braucht keine Brüste, um gute Koregulation leisten zu können im ersten Schuljahr. Aber natürlich, ihr Mütter seid auch herzlich willkommen und ich zeige euch Schritt für Schritt alle Themen betreffend, wie kannst du dein Kind emotional stark durch diese Schulzeit bringen. Liebe Jo, ich freue mich von Herzen, dass du da bist. Du hast ein grandioses Buch geschrieben, Fürsorge, wie Equal Care unser Familienleben rettet. Als ich dein Buch gelesen habe, war total schön, weil du genau auf die Themen schaust, die mich ja auch bewegen, aus einer ganz anderen Perspektive. Und das war super, super spannend. Ich habe es geliebt. Aktuell, der Ist-Zustand ist ja, ganz viele Mütter sind erschöpft, überlastet, Burnout ist Thema und du hast eine Lösung. Lass uns erst einmal ein paar Begriffe klären. Was ist denn Equal Care und warum ist das unsere Lösung?
Ich habe die Lösung, aber natürlich auch nur theoretisch, also um das gleich mal vorwegzuschicken. Equal Care bedeutet eine gleich verteilte Wahrnehmung der Verantwortung für Sorgearbeit. Ich betone dabei die Verantwortung bzw. das Verantwortungsgefühl so stark, weil es eben nicht darum geht, immer alle Aufgaben in der Familie 50-50 aufzuteilen, um hier eben eine gleichberechtigte Verteilung der Sorgearbeit zu haben, die dann auch immer perfekt genau 50-50 sein muss, sondern es geht vielmehr darum, in allen Menschen in gleicher Weise ein Verantwortungsgefühl für diese Fürsorgeaufgaben zu wecken und zu generieren, sodass alle sich verantwortlich fühlen dafür, dass unsere Kinder gut groß werden, dass unsere alten Menschen gut gepflegt werden, dass diejenigen, die auch Kinder mit Behinderungen haben oder mit Neurodivergenzen oder wie auch immer, die Fürsorge bekommen, die sie benötigen. Ja, und wir leben eben in einer patriarchalen Gesellschaft, also einer Gesellschaft, die von der Herrschaft der Väter bzw. der Männer noch sehr stark geprägt ist und in der diese Verantwortung für die Fürsorgearbeit den Frauen zugeschrieben wird, und zwar den Frauen ziemlich alleine. Und das, wie du genau richtig gesagt hast, führt halt dazu, dass die Erschöpfung der Frauen und der Mütter immer und immer größer wird. Und auch wenn es heute Väter gibt, die mal die Kinder abholen oder die auch mal einen Staubsauger in die Hand nehmen, so ist doch diese Last der Verantwortung immer noch bei den Frauen. Und das liegt auch daran, dass sie dafür verantwortlich gemacht werden. Also wer später dann auf die Kinder guckt oder wie die angezogen sind, wie sie erzogen wurden, was sie gelernt haben, ob sie scheitern in ihrem Leben oder nicht. Das sind ganz viele Aspekte, die den Müttern dann zugeschrieben werden. Also du als Mutter bist diejenige, die hier die Verantwortung trägt und zur Verantwortung gezogen wird. Und Equal Care bedeutet, davon wegzukommen und alle Beteiligten an der Erziehung und im Leben von Kindern in diese Verantwortung reinzunehmen. In der Kleinfamilie sind das dann die Väter oder die Partner, vor allem eben männlich sozialisierte Menschen, die eben nicht mit diesem Verantwortungsgefühl unbedingt groß geworden sind. Aber wie du auch eingangs schon gesagt hast, ich denke das Ganze ein bisschen größer und ich gucke auch auf die Gesamtgesellschaft und ich gucke auch auf die politische Verantwortung in Sachen Fürsorge, der man zurzeit aus meiner Sicht einfach auch nicht gerecht wird.
Ja.
Die Sorgearbeit gilt als privates Problem. Das muss man so für sich lösen innerhalb der Familie. Man hat sich das ja schließlich auch selbst ausgesucht und so weiter. Und in dem Moment zieht sich also auch eine Gesellschaft und einen Staat ziehen sich so aus dieser Verantwortung zurück und überlassen sie eben da den einzelnen Frauen. Und das ist eben eine Geringschätzung dieser Arbeit, die ihr nicht gerecht wird und die aber eben auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene eigentlich völlig absurd ist, weil wir ja alle nicht überleben würden oder auch nicht arbeiten gehen könnten, Geld verdienen, die ganzen tollen Sachen, auf die man dann so nach außen ganz stolz ist, die könnten wir ja alle nicht machen, wenn nicht jemand auch das Essen kocht, die Kleidung wäscht, die Wohnung sauber hält, tröstet, Geschenke besorgt und eben ja auch dadurch diesen emotionalen Teil der Sorgearbeit die Beziehungen zwischen den Menschen aufrechterhält. Jetzt habe ich schon viel geredet. Also das ist ein großer Bogen Equal Care. Ne? Also das gleichmäßig verteilte Verantwortungsgefühl für Sorgearbeit.
Genau, was du auch jetzt schon erwähnt hast und was ich in deinem Buch auch so wertvoll fand, die Bedeutung davon. Also die Care-Arbeit ist sowas, was runterfällt, was eben selbstverständlich irgendwie, genau, dann meistens die weiblich sozialisierten Menschen machen in ihrer Freizeit. Nebenher, wären sie, keine Ahnung, so. Und ja, wie du sagst, was für eine Bedeutung das eigentlich hat. Unsere Gesellschaft würde auseinanderfallen. Wäre das nicht. Wir würden keinen Nachwuchs haben, so, und auch, dass wir uns um alte Menschen und um kranke Menschen kümmern können, das dürfte Teil unserer, ja, hochzivilisierten Gesellschaft eigentlich sein. Also, dass wir diesen Anspruch haben und, ja, du hast absurd genutzt. Und ja, ich finde es auch immer wieder sehr absurd, wie wir darauf blicken.
Ja, und es ist ja eben sogar noch mehr. Es ist nicht nur die Pflege für diejenigen, die sich nicht um sich selbst kümmern können, sondern es ist auch die alltägliche Beziehungsarbeit. Und darum geht es ja bei dir auch ganz viel, die auch durch Sorgearbeit ja verstärkt oder überlagert wird. Also es ist gar nicht so richtig voneinander zu trennen. Ganz viel Sorgearbeit enthält so eine emotionale Komponente.
Ja.
Also gerade dann, wenn es um Gefühle geht, jemanden zu trösten, ein gutes Geschenk zu machen, sich zu überlegen, was braucht eine Person gerade und hier sich in jemand anderen reinzufühlen, Bedürfnisse erfüllen zu können, das sind Fähigkeiten, die dann Beziehungen schaffen, die Verbindung erzeugen zwischen Menschen. Und das wiederum ist absolut entscheidend für unser Zusammenleben. Also, dass wir uns gegenseitig vertrauen können. Und Vertrauen wiederum, das ist dann ganz interessant, das ist wieder ganz gut erforscht. In Gesellschaften, in denen Vertrauen herrscht, ein hoher Wert, auch zum Beispiel Vertrauen in das Justizsystem, dass man sich darauf verlassen kann, dass Straftaten verfolgt werden. Das ist wiederum ein ganz, ganz wichtiger Faktor für wirtschaftlichen Erfolg. Denn in dem Moment, wo in einer Gesellschaft man sich nicht darauf verlassen kann, dass derjenige auch liefert, dem man jetzt das Geld gibt, oder im Zweifelsfall eben man eine Möglichkeit hat, die Person anzuzeigen oder zu verklagen, oder wenn irgendwas schief läuft, also dass dem dann Konsequenzen folgen, dann hat man einen schlechteren wirtschaftlichen Stand, weil in solchen Ländern zum Beispiel weniger investiert wird.
Ja.
Also natürlich gibt es dann auch eine Schattenwirtschaft, in der dann einiges mehr unterwegs ist, aber dieses Vertrauen ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um überhaupt auch miteinander ins Geschäft zu kommen. Und das ist so die Verbindung, die ich dann auch versuche zu schlagen, wenn ich in Unternehmen bin, um dann Menschen zu erklären, warum das wichtig ist und warum das eben nicht nur eine Privatsache ist. Und es ist ganz interessant, dass ja viele, auch ArbeitgeberInnen, das gut erkannt haben, eigentlich, also auf so einer ganz anderen Ebene, aber eigentlich gut erkannt haben, weil sie sich Mühe geben, ihr Team wie eine Familie zu gestalten. Und Teambindung und Teambildung, ganz, ganz entscheidende Faktoren sind. Die gehen dann zusammen in Klettergarten oder machen irgendwelche wilden Sachen, die auch ganz viel mit Kennenlernen, mit Vertrauen zu tun haben. Und die dann eben auch Bindung und Beziehung zwischen den Menschen schaffen. Ja, damit die Leute dann an ihren Arbeitsplätzen auch gut arbeiten können und sich keine Gedanken darum machen, ob jetzt jemand ihnen vielleicht dumm kommt oder jemand hinter ihrem Rücken schlecht redet oder ja, dass man da einfach eine positive Beziehungskultur pflegt, um auch Kapazitäten zu haben, um gut zu arbeiten. Und das geht Kindern ja auch genauso. Kinder, die Angst haben in der Schule, die in der Klasse sitzen und sorgenvoll sind, dass sie gleich wieder angeschrien werden von der Lehrkraft, die lernen nicht gut.
Ja, absolut.
Das ist ja ganz normal. Also wir brauchen einfach eben dieses Sicherheitsgefühl, dieses Vertrauen zueinander. Und das ist das, was durch Sorgearbeit und emotionale Arbeit generiert wird.
Ja, das fand ich also super wichtig und super aha auch in deinem Buch. Eben diesen Blick auch nochmal da drauf, welche Bedeutung das ja auch hat und auch die Veränderung einfach durch die Forschung, die wir in den letzten Jahren hatten, wie wichtig sozusagen Bindung und Beziehung ist und auch für mich jetzt voll spannend, dieser Bogen, aber total natürlich, glaube ich dir total, dass in Ländern, wo das Vertrauen höher ist, die Wirtschaft auch besser ist, dass man mutiger ist, mehr investiert, mehr vertrauensvolle Beziehungen, also auf geschäftlicher Ebene macht. Genau, und das ist ja, viel Beziehungsarbeit, viel Mental Load, oder hast du nochmal einen anderen Begriff? Oder ist Mental Load, oder wie, also ja, dieser Radar, der die ganze Zeit doch oft an ist, also ich kenne diesen Radar auch auf jeden Fall, diese Koregulation, selbstreguliert sein, dass das ja Arbeit ist. Und ordentlich Energie kostet.
Genau, ja. Genau, es ist also, im Grunde genommen ist es ein Teil der kognitiven Sorgearbeit, also so ganz abstrakt, wissenschaftlich betrachtet, unterscheidet man drei Bereiche von Sorgearbeit. Also einmal die direkte, und das ist die, die in Kontakt mit anderen Menschen stattfindet, also ein Kind zu wickeln, es zu füttern, eine Einschlafbegleitung zu machen oder Hausaufgaben zu betreuen oder sowas. Das ist so direkte Sorgearbeit. Und dann gibt es die unterstützende. Das ist alles, was drumherum stattfindet, also das Essen einzukaufen, das dann gekocht und gefüttert wird, oder die Wohnung sauber zu halten, eben alles, was da drumherum passiert.
Ja.
Und dann gibt es die kognitive Sorgearbeit, und das ist eben diese Organisationsarbeit und Logistikarbeit, die im Kopf stattfindet, die also dieses ganze Familiensystem koordiniert und dafür sorgt, ne, dass man eben die Termine nicht vergisst und weiß, wer wann wohin und an welchem Turnbeutel jetzt noch ein T-Shirt fehlt und so weiter. Das findet ja alles im Kopf statt und heißt kognitive Sorgearbeit. Und wenn wir von Mental Load sprechen, dann meinen wir eine Überlastung durch diese kognitive Sorgearbeit. Also die ja eben auch mit ganz viel Verantwortung dann einhergeht an vielen Stellen. Das ist die Mental Load, und die emotionale Arbeit, die ist ein Teil der kognitiven Sorgearbeit, weil sie ja eben auch im Kopf stattfindet. Und wenn wir jetzt also parallel zum Mental Load auch von einer Belastung sprechen wollen, dann wird der Begriff Emotional Load verwendet. Das oder emotional labor dann für diese emotionale Arbeit. Ja, und die ist eben ist insofern Arbeit, als dass sie Zeit und Ressourcen kostet. Also das ist das, wie Arbeit eigentlich definiert ist. Wenn man auf so eine ganz abstrakte Ebene geht. Mit Arbeit ist nicht gemeint, dass jemand mich dafür bezahlt, sondern Arbeit meint einfach so physikalisch, dass es Zeit und Kraft und Ressourcen erfordert. Und das ist bei emotionaler Arbeit ganz, ganz stark der Fall, weil es oft mit einer ganz starken Impulskontrolle einhergeht. Dass man sich nämlich selbst ganz viel zurücknimmt und auf andere guckt, deren Impulskontrolle ja auch noch viel reduzierter ist als die eigene. Man ist ja dann eben die erwachsene Person. Man ist ja quasi der präfrontale Kortex für das Kind irgendwie mit und muss sich dann selber zusammenreißen, während man selber aber oft ja auch gar nicht so über die tollen Regulationsmechanismen verfügt, weil man sie als Kind auch nicht wirklich kennengelernt hat. Und so ist dann eben diese eigenen Impulse zu kontrollieren und sich selbst zu regulieren in diesen Situationen, um dann Koregulation auch anbieten zu können, wahnsinnig anstrengend. Es ist wahnsinnig anstrengend. Und die Impulskontrolle, das wiederum ist auch gut untersucht im Bereich von Lohnarbeit. Impulskontrolle ist etwas, was sich über den Tag verbraucht. Das ist eher nur wiederherstellbar durch Pausen, durch Ruhezeiten, durch Zeiten, in denen man eben sich nicht kontrolliert, sondern Dinge tut, die einen wieder füllen, die eben das Glas oder wie man es auch nennen möchte, wieder voll machen, um es dann wieder verbrauchen zu können. Das ist ja bei den Kindern auch so, genau, das kennen wir ja auch. Also morgens sind die frisch und machen irgendwie noch alles mit. Aber wenn sie dann irgendwie aus der Schule kommen oder aus der Kita, dann ist eigentlich erstmal vorbei. Also dann kann man nichts mehr. Die haben alles aufgebraucht, was sie irgendwie an Impulskontrolle hatten, und haben alles mitgemacht, was zu machen war, und dann ist einfach nichts mehr übrig.
Ja.
Und so geht es den Erwachsenen eben auch, und das macht das Ganze dann anstrengend, und dass es wenig gesehen wird oder eben wenig auch als etwas wahrgenommen wird, das anstrengend ist und das Kraft kostet, ist sehr, also die Entwertung dieser Arbeit entwertet eben auch das Tun und damit die Person, die sie leisten. Ne? Und dann kommen Menschen und sagen, boah, ich habe den ganzen Tag nichts gemacht, ich musste mich nur um das Kind kümmern, das hatte irgendwie einen schlechten Tag und war irgendwie blöd drauf und ich war nur damit beschäftigt, irgendwie da ein Feuer nach dem nächsten zu löschen und das Kind, aber ich habe nichts geschafft. Und eigentlich müsste man da die Perspektive verändern und sagen, so krass, dass du noch stehst überhaupt, denn du hast was gemacht in deinem Kopf und in deinem Herz, in deinem emotionalen System ist total viel passiert über diesen Tag. Und es ist überhaupt kein Wunder, man sieht zwar nichts nach außen, die Wohnung sieht aus wie Sau, die Küche ist nicht aufgeräumt, man könnte denken, du hast nichts geschafft, aber das stimmt nicht, es ist einfach nicht zutreffend. Und das ist eine ganz, ganz große Herausforderung dabei. Und dazu kommt dann eben, dass diese emotionale Arbeit ganz, ganz viel von Frauen geleistet wird und von Männern nicht in dem gleichen Maße. Und dann, wenn man eben also auch diesen männlichen Blick einnimmt, man so vollkommen das Gefühl dafür verloren hat, wie anstrengend das eigentlich ist. Oder es einfach auch nicht weiß, ne? Wenn man das selber nicht erlebt, dann kann man sich das auch ganz schwer vorstellen, wie schlauchend so ein Tag irgendwie sein kann.
Die Frauen übernehmen das überwiegend, die Männer staunen oder staunen auch nicht. Gibt es da einen biologischen Faktor, dass Frauen die richtigen Hormone haben, um feinfühlig zu sein und Koregulation zu geben? Oder ist das auch ein Geschenk des Patriarchats?
Ja, das ist auch ein Geschenk des Patriarchats. Also es ist mittlerweile wirklich sehr, sehr gut belegt, dass Mütter keinen Vorteil haben.
Ja.
In Bezug darauf, diese Antennen zu entwickeln, für diese Sorgearbeit, um Gefühle auch zu erkennen. Was aber definitiv eine Tatsache ist, ist, dass von klein auf Jungs und Mädchen unterschiedlich behandelt werden. Und sie wachsen ein Stück weit in unterschiedlichen Welten auf. Und in der einen Welt lernt man eben diese Antennen zu entwickeln und sich darauf einzustellen und ja, die Stimmung in einem Raum zu erfassen oder ausgleichend zu sein, Emotionen zu erkennen, ihnen zu begegnen, empathisch zu sein. Naja, und eben der andere Teil, die männlich sozialisierten Menschen, die verlernen das eher aktiv, weil es ihnen auch heute noch als Schwäche ausgelegt wird, zu emotional zu sein.
Ja.
Also Rationalität steht ja auch so als Tugend gesamtgesellschaftlich auf einer ganz hohen Position. Und Emotionalität ist dann etwas, was sehr stark abgewertet ist. Und damit möchte man dann auch nicht so richtig assoziiert werden, wenn man das nicht sowieso aufgrund des zugewiesenen Geschlechts schon machen muss. Ja, und so sieht das dann so aus, auch tatsächlich schon bei kleineren Kindern, als wäre das doch biologisch angelegt. Weil schon bei kleinen Kindern man diese Unterschiede tatsächlich feststellen kann. Aber Untersuchungen haben gezeigt, dass die Gehirnregionen, die aktiviert werden, die zum Beispiel dann dafür sorgen, dass man in der Nacht das Schreien von einem Baby wahrnimmt und eben so ganz ein feines Gespür dafür hat, wenn irgendwas nicht stimmt im anderen Zimmer oder so, wenn man schon weiß, ah, es ist jetzt zu leise oder das Weinen klingt nach, ne, ne, also wie schnell muss ich jetzt sein, so diese ganzen Sachen. Dass die Gehirnregionen, die dafür zuständig sind, sich in gleicher Weise bei Menschen entwickeln, die das Kind nicht geboren haben, aber sich für dieses Kind verantwortlich fühlen. Da gibt's schöne Studien aus den USA dazu, wo homosexuelle Väterpaare ein Kind dann durch eine Leihmutterschaft bekommen haben und wo dann eben auch dort, wenn die sich nicht 50-50 aufteilen, sich in einer Person eben dieses Gehirnareal stärker entwickelt, das sich von dem Elternteil, das sich stärker verantwortlich fühlt. Die Schlussfolgerung daraus ist ganz klar, dass eben dieses Verantwortungsgefühl für Fürsorgearbeit eine Entscheidung ist, die man trifft. Für sich, optimalerweise für sich, das wäre so das Ziel, ne, zu sagen, so zack, hier, ich möchte jetzt diese Entscheidung treffen, beziehungsweise die eben anerzogen wird.
Absolut. Und einfach die Übung und die Erfahrung.
Genau.
Mhm. Und das ist jetzt, wenn ein paar Jahren Elternschaft halt, einer hat einen Vorsprung, weil er es einfach viel öfters gemacht hat.
Genau.
Also wenn ich so oft laufen üben würde, dann wäre ich auch so viel schneller sozusagen.
Genau, das ist eben das Training. Und das Training beginnt eben nicht im Moment der Elternschaft, sondern es beginnt eben schon viele, viele, viele Jahre früher.
Ja.
Und so kommt es dann eben auch, dass oft frische Väter sehr viel hilfloser dann vor so einem Baby stehen, weil sie das irgendwie gar nicht so auch mitgekriegt haben vielleicht. Bei Geschwistern oder bei Bekannten, während Mädchen oder junge Frauen sehr viel selbstverständlicher dann auch in solche Aufgaben mit einbezogen werden und dann vielleicht schon öfter mal gesehen haben, wie so ein Baby gewickelt wird oder wie man das hält oder sowas. Und dann entsteht so ein Kompetenzvorsprung, der ganz aktiv aufgeholt werden muss. Diese Lücke schließt sich nicht von alleine.
Ja, und teilweise sind das ja auch die Medien und die Spielsachen.
Ja, total.
Ich beobachte das bei unseren Kindern total. Also ich bilde mir ein, oder sagen wir mal so, ich habe schon ein bisschen den Anspruch, dass ich das auf jeden Fall nicht stigmatisiere, das Geschlecht irgendwie. Und hier sind auch männliche Kinder mit Kleidern in den Kindergarten gegangen und lauter so Sachen. Und trotzdem sehe ich absolut diesen Unterschied bei meinen Kindern. Wie sehr das Mädchen sich auch jetzt schon vorstellt, ich möchte Mutter werden, ich möchte all das machen, und ein männliches Kind von mir klar sagt, ich möchte keine Kinder haben, ich möchte mich nicht so viel kümmern müssen. So, also das finde ich total spannend zu beobachten, wie so die Perspektiven da sind bei zwei Kindern, die von mir ins Leben begleitet worden sind, mit meinen Werten so ungefähr.
Ja klar, das sind dann große Unterschiede. Also interessant, dass dein männliches, männlich gelesenes Kind sagt, dass es keine Kinder möchte, weil es sich nicht so viel kümmern will. Also er nimmt schon ja die Verantwortung so ein Stück weit wahr, die auch ihn betrifft.
Ja.
Oft ist es ja so, dass auch die Jungs dann sagen, ja, ich will auch Kinder, aber gar keine Vorstellung haben, was bedeutet das eigentlich? Oder sie macht es dann schon oder irgendwie so in der Richtung. Nee, aber du hast total recht, und deswegen muss sich auch niemand schlecht fühlen oder irgendwie blöd oder so, wenn jetzt die Kinder diesen Stereotypen entsprechen. Das ist total normal. Die Kinder wollen dazugehören.
Ja.
Und sie sind eben in ihrem Umfeld mit ganz vielen Kindern von Menschen in Kontakt, die ja diese Sachen nicht so reflektieren in dieser Weise oder auch vielleicht Zusammenhänge nicht herstellen oder ja, die vielleicht auch keine Kapazitäten haben, genderneutrale Kleidung auszusuchen, weil sie, keine Ahnung, ja, 40, 50 Stunden in der Woche arbeiten, um über die Runden zu kommen.
Ja.
Diese Dinge einmal anbieten zu können und darauf zu achten, hat mit vielen Privilegien zu tun. Und es wäre absolut wünschenswert, dass das nicht der Fall wäre. Es sollte nicht so sein, es sollte nicht mit Privilegien zu tun haben. Aber heutzutage hat es das. Und selbst wenn wir alle Privilegien der Welt besäßen, könnten wir ja auch immer noch nicht unsere Kinder von der Welt fernhalten, in der sie nun mal sind. Und die eben doch sehr stark von diesen Sachen noch geprägt ist. Man nimmt das an unterschiedlichen Stellen unterschiedlich wahr. Aber das gibt es eben noch. Wir sehen das überall. Und das ist nicht zu verhindern. Man kann eben nur versuchen, das Beste draus zu machen. Und ich denke, eine bedürfnisorientierte Erziehung oder eine gleichwürdigkeitsorientierte Erziehung ist da ganz entscheidend. Denn auf diese Art und Weise lernen ja eben Kinder auch, sich selbst gut kennen, andere gut zu respektieren in ihrem Sein. Und das sind die besten Voraussetzungen dafür, dann später auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können und sich verantwortlich auch für andere zu fühlen und ja, mit sich selbst eben im Reinen zu sein und dann vielleicht auch nochmal besser dahin gucken zu können, was ist eigentlich das, was ich mir wünsche, was sind so meine persönlichen Vorstellungen vom Leben. Und ich hoffe, dass es unseren Kindern dann ein bisschen leichter fallen wird, zu unterscheiden zwischen, was sind die Erwartungen, die an uns von außen herangetragen werden, und was ist das, was eigentlich ich so von mir aus ganz genuin möchte. Denn ich kann jetzt nur von mir sprechen natürlich, aber für mich ist das immer wieder eine Herausforderung, weil ich bei vielen Sachen gar nicht so richtig weiß, was will ich eigentlich, beziehungsweise diese Option gar nie bestand oder ich nicht das Gefühl hatte, dass ich hier frei bin in der Entscheidung, sondern eben doch von außen bestimmt werde oder andere Leute eben das letzte Wort dann darüber haben, was jetzt hier irgendwie passiert. Und so dieser Weg zu sich zu finden und so dann eben auch den eigenen Weg in der Elternschaft und in der Begleitung von Kindern. Ich hoffe, dass unseren Kindern das aufgrund eben unserer Erkenntnisse, die wir bis hierher gewonnen haben und die wir versuchen umzusetzen, dass denen das ein bisschen leichter sein wird.
Tolles Gespräch, oder? Mir gefällt's richtig gut. Und jetzt ist die spannende Frage: Profitieren nur die Frauen von Equal Care oder auch die Männer? Wenn du es wissen willst und noch vieles andere wissen willst, auch wie du Equal Care gerade im ersten Schuljahr machen kannst und noch viele andere Punkte, dann schalte nächste Woche wieder ein, da gibt es den zweiten Teil. Und du kannst dir jetzt deinen Platz sichern im Schulstart, Bindungsstark, Gruppencoaching für Eltern. Genau, Schule darf und kann und muss Freude machen. Und da kannst du dich nicht aufs Schulsystem verlassen. Da bist du gefragt, die Verantwortung zu übernehmen für Fürsorgearbeit, Koregulation, Kommunikation mit den Lehrkräften, Begleitung der Hausaufgaben. Und in all diesen Bereichen mach ich dich fit, damit das leicht geht, damit das gut gelingt und dein Kind eine gute Schulzeit erleben kann und diese ganzen Schulthemen nicht eure Familie belasten müssen. Das alles machen wir ab dem 1. August. Ich habe sozusagen einen Crashkurs nochmal gemacht. Ein Monat wirklich intensiv. Falls ihr in der Zeit einschult, ist es perfekt. Dann bin ich ja noch an deiner Seite. Wenn ihr erst im September einschult, ist auch alles gut. Dann bist du einfach tippitoppi vorbereitet. Also, der August gehört uns und ich mache dich schulfit, damit du dein Kind bindungsstark begleiten kannst. Die Plätze sind limitiert. Sicher dir dein unter www.bindung-beziehung.de/schulstart-2024. Und den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich freue mich auf dich und nächste Woche gibt es eine extra Folge, die zweite Folge, die du unbedingt anhören solltest und dein Partner bitte auch, warum auch die Väter von Equal Care profitieren.